Hallo ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt auch bei WhatsApp erreichen unter der Rufnummer 0160 410 7609. 0160 410 7609.
Linsenstraße.
Es ist Donnerstag, der 19. Februar und hier ist eure Linsenstraße mit Klaus Winzong.
Und Rebecca Simoneit-Barum. Ja, heute ist der 19. und gestern war der 18. Und seit gestern, dem 18., gibt es Karten für unseren Live-Podcast in Köln. Und der findet statt am 2. Oktober 2026 um 20 Uhr, ein Freitagabend in Köln. Und ihr könnt ab sofort Karten kaufen bei Eventim. Also der größte Kartenanbieter in Deutschland, geht da oben einfach in die Suchleiste, gebt Linsenstraße ein oder unsere Namen, die kennt ihr ja, und dann werdet ihr auf die Seite geleitet oder schaut in unsere Shownotes unter diesem Podcast und dann werdet ihr auch gleich die Seite mit dem Kartenvorverkauf finden. Ja, da sind wir wieder. Ich bin froh, dass Karneval vorbei ist, Rebecca, heute. Gestern war Aschermittwoch, jetzt ist alles vorbei. Jetzt beginnt in Köln endlich wieder das normale Alltagsleben.
Ja, die Fastenzeit werde ich doch wohl hoffen. Machst du sowas? Also schaust du das nach Karneval oder nach Fasching? Du trinkst ja schon keinen Alkohol. Worauf könntest du noch verzichten?
Ich weiß ja gar nicht, worauf. Nein.
Schokolade? Fleisch?
Nee, ich habe das also mit der Fastenzeit. Ja, es gibt viele, die hören jetzt mal bis Ostern auf zu rauchen oder Alkohol zu trinken oder so. Aber ich höre immer abends um 5 auf zu essen und mache mein ständiges sogenanntes Intervallfasten, um die Figur zu halten. Und das bekommt mir gut. Und von daher ist jetzt für mich Fastenzeit auch was ganz Normales geworden. Ja.
Siehst du, ja, du bist so schon achtsam mit dir, das ist doch wunderbar. Ich habe nicht viel mitbekommen dieses Jahr von Fasching, immer nur so am Rande hier im Süden, wenn die Hexen und Besenritter und wie sie alle heißen, so ein bisschen durchs Dorf ziehen und die Lumpen über die Straßen hängen, das finde ich immer ganz süß. Aber an sich haben wir uns da völlig rausgehalten, weil wir ja das Enkelkind begrüßt haben. Ne? Wer nicht in unserem Chat ist, hat es vielleicht noch nicht mitbekommen. Unser zweites Enkelkind wurde geboren, der kleine Levi ist am Schmutz Dunstig, also an Weiberfastnacht geboren worden in Freiburg im Breisgau. Und jetzt haben wir das kleine Würmlein auch schon zu Hause. Und deswegen war dieses Wochenende natürlich sehr fokussiert auf den neuen Nachwuchs und natürlich auf unseren Henry, damit er nicht das Gefühl hat, alles dreht sich jetzt nur ums Baby, war er natürlich auch Mittelpunkt unseres Tuns. Und sehr emotional alles.
Das ist übrigens etwas, was sich in Köln jede Mutter ja wünscht. Ne?
Was? Oma in der Nähe?
Das sowieso ist immer gut, eine Oma in der Nähe. Nein, aber dass das Kind am Karnevalstag geboren wird, als echter Kölner. Ja? Ja. An Weiberfastnacht das Kind kriegen. Oder du bist am Rosenmontag geboren. Das ist natürlich etwas, ich glaube, da gibt es sogar Kaiserschnitte, die das forciert haben, damit das Kind am Rosenmontag rausspringt.
Meinst du?
Ja, ich kann mir das vorstellen. Also manchmal sind einige Leute so jeck in Köln, dass sie das gerne haben, dass ihre Kinder an Karneval geboren werden.
Naja, bei uns, ich habe darüber nachgedacht, jetzt haben wir alles so hintereinander. Also jetzt haben wir den Kleinsten im Februar, dann meinen Sohn im März und Henry im April. Dann ist im Sommer so eine Pause und dann gibt es im September weiter mit Rachel im September. Ich Anfang Oktober, meine Mutter Ende Oktober und so weiter. Aber wir haben niemanden. Doch, mein Bruder, aber der ist nicht immer bei uns, deswegen hatte ich den jetzt ausgelassen. Mein Bruder ist im Juli geboren, aber naja, über solche Sachen hat man sich so unterhalten und deswegen war weniger Karneval. Aber ich habe mir natürlich am Rosenmontag ein bisschen den Karnevalsumzug im Fernsehen angesehen nach Feierabend. Und das hatte ich ja schon mal erzählt, das ist immer so eine Kindheitserinnerung für mich, dass mein Vater früher im Winter dann mit mir auf so einem kleinen komischen Röhrenfernseher in Schwarz-Weiß manchmal den Rosenmontagszug in Köln angeguckt hat. Und wir sind ja mit der Lindenstraße mitgelaufen in Rosenmontagszug. Ich weiß, haben wir auch schon drüber gesprochen. Müsste vor 10 Jahren gewesen sein. Warst du dabei?
Mindestens. Ja, ich war dabei. Ich glaube,
es war 2016 oder so.
Es war sehr kalt. Wir haben uns morgens um 6:30 getroffen. Und wir durften ja nur, warst du eigentlich auf dem Wagen oder
Nein,
warst du auf Fußgruppe?
Ne?
Ja, wir waren ja Fußgruppe. Ich kann mich noch daran erinnern, davor war so eine Band aus Freiburg, die konnten nur 2 Karnevalslieder und die haben sich die ganzen 4 Stunden
Nein, das waren Gugge-Musiker.
Ich weiß,
und das
aber
Irre war,
nur
das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass da war einer dabei, der ist eigentlich, also die Familie kommt aus Sri Lanka und das war der Ex-Mann von einer Bekannten von uns aus Zürich. Also der Zufall war unglaublich, dass er, das war ein Tamile, genau, ein Tamile in dieser Gugge-Musiktruppe und da war das ausgerechnet der Ex-Mann von unserer Bekannten. Also das fand ich sehr lustig, dass die genau vor uns gelaufen sind. Und Gugge-Musik ist halt so, das ist die ganze Zeit.
Erinnere mich nicht daran.
Ich fand's gut. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder in unserem, ja, ich habe mich gefühlt bei der Folge, über die wir heute reden, so ein bisschen wie in so einem Paralleluniversum Lindenstraße. Aber so
1988.
Ist es ja auch. Ja, weil das ja auch so ist. Wir springen ja durch die Sphären, durch die Lindenstraßen-Universen, durch die Jahrzehnte und das ist halt immer so wie... Ist das jetzt das Upside Down der Lindenstraße? Welche ist die echte Lindenstraße? Welche ist unsere letzte Realität? Und das fand ich bei dieser Folge also extrem so irgendwie, das war wie in der Twilight Zone. Es war so weit weg und doch so nah. Erzähl uns allen nochmal, über welche Folge wir heute sprechen, bitte.
Wenn ich ein Vöglein wäre, heißt die Folge, und es ist die Folge 153, gab es einen Vorschlag in der WhatsApp-Gruppe, mal darüber zu sprechen, über diese 153. Das ist bei ARD Plus die Staffel 3, die Folge 49. Und ja, da ist irgendwie alles drin. Also es geht anscheinend scheinbar eine Beziehung zu Ende. Scheinbar soll eine neue beginnen. Dann gibt es natürlich junge Menschen, die eine politische Aktion wieder machen. Also es wird irgendwie...
Junge die, Kölner in München,
also das hat mich am meisten irritiert.
Nur sagen.
Wo jetzt, junge Kölner in München, erstmal das. Dann kommt auch noch Leim und Kleben irgendwie ins Spiel. Also das
die ersten Klimakleber waren
immerhin,
das.
Ja, und immerhin ein Jahr, das ja, wo ja viele Dinge auch in Deutschland passiert sind. Also da, ich habe mal geguckt, da gab es diese berühmte Gladbeck-Entführung.
Oh Gott,
ne? Ja, ne, wo sich Journalisten darauf gestürzt haben. 2 Tage lang sind die mit ihren entführten Opfern durch die Republik gereist und mit Bus und Auto und in Köln. Und
das
die Journalisten haben, mit den, haben die interviewt in den Autos, während die Geiseln daneben sitzt. Angeblich in Köln soll so einer gesagt haben zu einem Entführer, halt ihr doch mal die Pistole in den Mund.
Na,
also also das war eine ganz, ist ja auch verfilmt worden und so. Ja,
das ging mir so
88.
nah, diesen Film habe ich gesehen, denn ich war ja nun auch damals schon 10 Jahre going on 11. Und habe das auch im Fernsehen mitverfolgt und fand diese ganze Geschichte ganz, ganz schrecklich mit dieser, die sind ja alle gestorben, aber da war immer ganz eindeutig diese junge Frau mit den langen blonden Haaren, die ständig im Bild war mit dem Entführer und ganz furchtbare Geschichte, ja, grausam.
Also dann hat man ja auch dann den Pressekodex geändert, wie sich Journalisten in Deutschland zu verhalten haben. Auf alle Fälle nicht so, wie sie das hier bei dieser Gladbeck-Entführung teilweise gemacht haben. Ja, das war 1988. In der DDR brodelte es ja schon so ein bisschen. Ne? Also da waren schon die ersten Demonstrationen, glaube ich. Auf alle Fälle Unruhen waren da. Und ja, ein schwieriges Jahr. Und ein Jahr später war sozusagen die Mauer dann schon gefallen. Wir sind nämlich jetzt hier auch im November 1988. Ja, und bei Familie Beimer sind wir gleich, ne? Mit Klein Klausi, der irgendwie etwas gebaut, gebastelt hat, was der Hansemann vor die Schlafzimmertür stellt, dann bevor dann Klausi dann raus ins Treppenhaus zum Fahrstuhl führt. Und dann öffnet Hans für Klaus die Fahrstuhltür und man sieht eine, ich weiß gar nicht, dieser Gesichtsausdruck von Anna Ziegler, die da einsam im Fahrstuhl steht. Also dieser Blickwechsel hat mich richtig erschrocken in dem Moment. Da ist ja, kommt ja so Leidenschaft und Sehnsucht und es ist alles vorbei zusammen.
Weißt du, dass ich die gar nicht gesehen habe im Fahrstuhl?
Du hast sie nicht gesehen?
Nee.
Hast du auf Cosmo da geguckt?
Ich habe Anna Ziegler in dem Fahrstuhl nicht gesehen. Ich habe nur Hans Beimer gesehen und Klaus, wie er in den Fahrstuhl steigt und ihn dazu brabbelt. Ich habe überhaupt nicht gesehen.
Doch, ja.
Siehst du mal?
Doch, da gibt es.
Deswegen soll man sich nur alles zweimal
also anschauen. Sie hat auch so einen schmollenden Schmachtblick.
Oh je.
Ja, in diesem Fahrstuhl und er schaut so ganz sehnsuchtsvoll zurüber, denn wir kriegen ja so mit, da ist irgendwie was jetzt explodiert. In der letzten Woche davor ist irgendetwas gewesen. Das kriegt man jetzt so aus dem mit. Vor allem kriegt man das jetzt mit, wenn Benny, der jetzt in der Küche sitzt, ne, und fragt, ob denn wieder alles in Ordnung ist nach dem Zoff vom letzten Mal.
Das sind also die Anfänge dieser ja wirklich großen Liebesgeschichte zwischen Hans und Anna. Und natürlich, das war jetzt die erste Explosion, es ist rausgekommen, dass da was ist. Aber Tiger Tom ist noch nicht im Bild. Deswegen kommen sie ja im Grunde wieder zusammen, weil sie dann schwanger ist und ja überall erzählt wird, dass Zorro der Vater ist. Aber es ist natürlich Hans. Also wir sind natürlich vor diesem Strang. Und wird so getan, als ob Hans diese ganze Geschichte vergessen könnte, sich für seine Familie entscheidet, eben nicht gegangen ist in der Woche vorher. Und Helga ist im Schlafzimmer, der geht's nicht gut seit dieser Woche, kann man ja auch verstehen, die ist im Grunde völlig am Ende, bekommt dann aber das Gespräch mit zwischen Benny und Hans in der Küche, dass Benny ihn da wohl auch ein bisschen gedeckt hat, dass der schon wusste, dass es da um den Ziegler geht.
Ja.
Und da horchte Helga ein bisschen auf.
Ja, Hans sagt, toll auch von dir, dass du nichts gesagt hast. Ne? Mhm. Also das kriegt sie ja mit, während sie gerade zum Badezimmer rüberschleicht. Es ist anscheinend so, dass es schon einige andere Leute gewusst haben, bevor Helga das jetzt irgendwie mitbekommen hat.
Wie das immer so ist, ne?
Benny ist froh, dass diese ganze Heimlichtuerei jetzt vorbei ist und will auch noch Cornelia mitbringen. Ach so, und übrigens, die Eltern von Cornelia, der hat ja auch schon, da haben die ja, die haben ja auch schon die Flatter gemacht.
Genau, der Vater war schon früher auf Abwägen.
Hans sagt dann auch Flatter. Was heißt das denn? Naja, die haben sich ja auch schon vor Jahren getrennt.
Ja.
Also Benny nimmt das so nach dem Motto, ja, wenn ihr wollt, oder sie nimmt das so ein bisschen auf die leichte Schulter.
Ja, weil er noch nicht weiß, was auf ihn zukommt. Nämlich im Grunde ein Jahrzehnt des Leidens, des Streits, der Vorwürfe, der ist immerwährenden Misstrauens und Aufstocherns alter Wunden. Also diese Atmosphäre in der Beimer-Wohnung, das hat mich ein bisschen bedrückt in dieser Folge, denn die Luft ist zum Schneiden die ganze Zeit, obwohl Helga und Hans miteinander kommunizieren, was gut ist. Also die reden darüber, da findet ein Austausch statt, auch über die Gefühle und was ist wohl gewesen und wie geht's weiter. Das ist alles sehr erwachsen und dennoch kann man das nachvollziehen, wie anders jetzt natürlich alles ist. Es gibt ein Vorher und ein Nachher und jetzt sind sie gerade in diesem Nachher und wissen noch nicht, wie wird es weitergehen? Und das spiegelt sich eben auch in den weiteren Gesprächen in dieser Folge wieder, wenn Helga immer wieder nachfragt und so ein bisschen auf die Wunde drückt, um zu schauen, wie es Hans damit geht.
Und jetzt kommt eine Paarbildung, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Ja.
Im Lindenstraßen-Universum. Also Robert Engel wohnt mit Bertha Griese in einer Wohnung.
Wohnt der da oder hat der nicht nur Nachhilfe gegeben, dem Manuel? Ich glaube nicht, dass der da.
Nein, der sitzt doch nachher dann auf dem Bett sogar, wenn sie reinkommt.
Ja, da also du meinst, sie hat, ihm,
Bett.
Sie hat
ja.
Ihm ein Zimmer vermietet praktisch. Also ein bisschen irgendwie Hausfreund.
Ich meine, die haben ja jetzt auch ein Geschäft zusammen und so. Ne?
Genau,
also,
das ist der Buchladen, der später Kiosk ist und auch mal Guido Gagliardi, also Enrico Pavarottis Pizza-Imbiss ist oder war. Im Lindenstraße-Universum ist jetzt gerade eben ein Buchladen. Das passt natürlich zu Robert Engel, aber klar, dass da irgendwie mal so eine Chemie war, das war mir auch nicht bewusst, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Und der Robert sitzt da in der Küche und gibt Manuel Nachhilfe oder hilft ihm bei den Hausaufgaben. Da ist also also ein Gespräch zwischen den beiden und Bertha freut sich, dass die sich so gut verstehen. Und es geht wohl darum, dass eben ihre Mutter jetzt da eben auch nach Garmisch fährt jetzt die Tage. Die fährt mal wieder in Kur oder in Urlaub.
Aber diese ganze Wohnung, beziehungsweise das, was wir jetzt in dieser Szene sehen, also diese Küche, die sieht so ein bisschen zusammengeschustert aus, diese Küche, habe ich mal geguckt. Da gibt es auch keine Oberschränke oder so. Das Ganze sieht mir so ein bisschen aus, es ist Berthas neue Freiheit anscheinend jetzt irgendwie, nach der Trennung vom alten
und
Griese.
Gott lieb, ja.
Ja, und das ist jetzt alles so ein bisschen zusammengesetzt. Also da hängt ja an der Wand nur so ein Gewürzregal so. Der Kühlschrank, den man hinter Robert Engel sieht, der ist auch nicht eingebaut, der steht einfach so daneben. Also es ist so ein bisschen
was
improvisiert,
heute ein bisschen
das
Gang
Ganze.
Und Gäbe ist, ne? Dass man den Kühlschrank einfach so daneben stellt.
Ja, aber in der Lindenstraße waren ja meistens immer Einbauküchen dann da. Die wurden immerhin in Deutschland erfunden. Also von daher, aber hier ist das nicht der Fall und er kümmert sich ja dann ganz nett um Manuel. Und warum er allerdings diese Hausaufgabe da, nachdem Manuel gegangen ist in die Schule, warum er die da verbessert, hat sich mir nicht erschlossen.
Nee,
dir?
Nee, also ich habe versucht, auch ganz genau hinzugucken, im Gegensatz zum Fahrstuhl vorher, was er da macht, ob er da jetzt einen Fehler einbaut oder es korrigiert, habe ich nicht verstanden. Ob das irgendwie zeigen soll, dass Robert Engel schon damals ein manipulativer Mensch ist, ich weiß es nicht.
Ja, bei Lydia Nolte, die ist jetzt so dabei, ihre Sachen zu packen, die macht wohl Aufbruch in die Kur und da ist Chris Bahnstedt. Und das ist doch jetzt Chris Bahnstedt die zweite, ne?
Nee, das war die erste. Möchte ich jetzt einfach mal behaupten.
Das war die erste?
Für mich war das immer die erste. Und nee, Quatsch, auch nicht.
Ja.
Nee, du hast recht. Die
nee,
andere war die erste.
Die zweite.
Das ist die zweite.
Wir
ja,
sind schon über 100 Folgen.
Ja,
ja. Also
recht.
Das war, ja.
Und auch so eine Verpaarung, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Mit den beiden.
Ja.
Und später zeigt sich dann ja, warum. Ja.
Also aber auch die Fans haben ja immer so ein bisschen gesagt, dann ging es immer hin und her. Welche Chris Bahnstedt mochte man lieber? Ne? Die erste oder die zweite? Also wenn ich das jetzt so mal so frisch sehe praktisch, dann würde ich auch sagen, fand ich die erste irgendwie authentischer.
Na, die erste war gefälliger. Ja, also auch vom ganzen Look her so ein bisschen authentisch. Nummer zwei war halt sehr, ich würde sagen, so auf die linke Nuss. Ne? Die war so sehr damals stereotypisch. Vielleicht wollte man das so.
Ja. Ja, und ich finde, die Dialoge sind so ein bisschen holprig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde hier auch, man weiß nicht, was soll mir das sein? Also Manuel geht jetzt hin, dann zu Lydia und flüstert ihr was ins Ohr.
Ich hab dich lieb,
dann,
Oma.
Dann steht sie so, als ob sie einen Monolog halten will und sagt, er hat zu mir gesagt, dass und guckt auch Chris jetzt gar nicht an. Also da ist irgendwie so ein bisschen so eine komische...
Aber war das nicht der 80er Vibe der Lindenstraße? War das nicht einfach grundsätzlich so, dass oft die Dialoge auch ein bisschen hölzern waren? Also die ganze, es ist einfach noch nicht so rund, es ist noch nicht so geschmeidig. Alle kennen sich noch nicht so richtig gut, außer eben zwischen Hans und Helga. Da läuft es wie geschmiert. Das sind alte Schauspielhasen und die kennen sich jetzt schon. Und da laufen die Gespräche gut, aber alles andere und auch Bertha. Also bei Bertha war auch alles cool, finde ich. Die spielt einfach, die spielt auf den Punkt und ist da und liefert ab und da funktioniert das auch. Aber zwischen Chris und Frau Nolte, ja, das war so ein bisschen komisch. Die hat eben eine alte Schachtel, also die hat so einen Hut, Hutkarton, wie sagt man, nee, was hat sie dazu, eine Huttasche, Hutkarton, also so ein richtiges Reisegepäck, in das man seinen Hut macht. Und das möchte sie Frau Nolte geben und sie sagt dann, alte Schachtel, passt zu alter Schachtel. Nee, brauche ich nicht. Den Hut setze ich auf und wenn ich ihn nicht auf habe, dann kommt er in den Koffer. Also sowas muss ich nicht haben. Und man denkt sich die ganze Zeit, wieso bemüht sie sich so um sie und wieso nennt sie sich die Gräfin? Aber irgendwie ist das ja so, dass sie ihre Wohnung später nutzen für ihre Klimaklebeaktion. Wir haben es nämlich in dieser Folge mit den ersten Klimaklebern in Deutschland zu tun. Und es sind junge Schauspieler aus Köln, die in einer Serie in München spielen und extrem wieder kölschen in dieser Folge. Es ist mir wahnsinnig aufgefallen, sowohl Thorsten Nindel als eben auch also Benny vorher und sogar Georg auf der Straße. Kommst du denn mal wieder? Was willst du denn da machen? Weißt du, wenn sie hinten so hochgehen, das ist mir wieder extrem aufgefallen.
Ja, wie gut die beiden sich verstehen und miteinander auch spielen. Das sieht man jetzt in der Szene mit Hans und Helga, wenn er da an ihrem Bett sitzt. Und Helga hat sich dieses Haus, also dieses in einem Karton, hat Klausi so ein Wohnzimmer mit der Familie gebaut, mit so kleinen Figuren und so. Und sie fragt dann auch Hans, ob Klausi wohl etwas mitbekommen hat. Ne? Und wenn nicht, dann wäre er wohl der Einzige, der nichts mitbekommen hat. Und dann fragt sie Hans, ob er traurig ist. Und dann sagt er, nein, du. Und Helga sagt dann, ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht mehr so sicher.
Nee, na klar nicht. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist alles anders. Ne? Es gibt ein Vorher und ein Nachher und man kann das so spüren zwischen den beiden. Da ist jetzt ein anderes und es kann ein Neuanfang sein. Es kann jetzt auch eine Chance sein für die Beziehung. Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Aber die sind jetzt noch in der Phase, wo man es einfach auch nicht weiß. Man kann es jetzt versuchen, aber man weiß nicht, ob man es schafft oder nicht. Auch so sehr man sich bemüht, das ist jetzt eine Fahrbahn, die ist, da weiß man nicht, ne, wo man dann doch vielleicht ins Schlittern kommt.
Aber warten wir es mal ab, weil gleich kommt nämlich ein Satz, wo ich gedacht habe, ich höre nicht richtig. Er sagt jetzt erstmal, ich habe unsere Beziehung nie in Frage gestellt, ne? Du und die Kinder, das ist was Festes, was Bedingungsloses und so weiter. Ne? Und dann sagt sie, oh, hast du denn nicht mal gedacht, alles hinzuwerfen? Ja, vielleicht gab es das mal so ganz am Horizont, aber liebst du Anna Ziegler und du liebst sie doch, denn du bist doch nicht jemand, der nur für einen Tag liebt und dann nicht mehr.
Ja, ja.
So,
toller
und
Satz.
Da muss ich sagen, da kennen sie ihren Hansemann besser als der sich selbst.
Ja, ja. Das habe ich auch gedacht. Also ein toller Satz und deswegen, ich fand es klasse, dass die Autoren eben auch diese Kommunikation zugelassen haben zwischen den beiden, dass sie zeigen, es sind erwachsene Menschen, die eben auch über ihre Gefühle sprechen können. Es ist nicht wie so oft später nur noch reine Eifersucht, Hass, Vorwürfe, sondern da war wirklich noch ein Dialog und den Satz fand ich super, ja.
Aber dann kommt von Helga die Frage, wie willst du denn damit fertig werden?
Ja.
Und dann sagt er für mich, da habe ich wirklich gedacht, boah, ich knall dir gleich eine. Mhm. Du wirst mir schon dabei helfen müssen, meine Taube.
Meine Taube, ja. Da habe ich auch gedacht, ich glaube nicht. I don't think so.
Du wirst mir schon dabei helfen müssen, meine Taube. Ja. Also nach dem Motto, er gibt die Verantwortung ab an sie.
Wieso?
Verstehst du? Ich brauche dich jetzt, ja? Ja, ich brauche dich, ne? Du wirst mir schon dabei helfen. Also da habe ich gedacht, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein.
Ja, aber wie authentisch ist das? Ja. Es ist wahnsinnig authentisch und wir lernen ja viel über Hans in diesem Dialog, in der ganzen Folge mit Helga, dass er eben auch darauf, ja, er geht nochmal darauf zurück, dass sie ihm wohl die Folge vorher sehr viele Vorwürfe gemacht hat, seine Schwächen aufgezeigt hat und das auch schwer für ihn zu schlucken war. Und er drückt ja genau die Knöpfe, die noch funktionieren. Du wirst mir schon dabei helfen, Helga. Das ist ja genau das, ne, wo sie dann wieder die Zügel in die Hand nimmt. Und das ist sie ja gewöhnt. Darüber reden sie ja auch. Dass er auch gewöhnt ist, dass sie die Zügel in die Hand nimmt, dass er da eben zu Hause nicht den großen Macker spielen muss. Er muss keine Entscheidungen treffen. Also ich finde, das ist wahnsinnig gut geschrieben schon, dass man diesen Charakter kennenlernt. Und auch Helga, um zu verstehen, warum und wie es dann weitergeht zwischen den beiden.
Es ist aber auch so dieses Sozialarbeiter-Klischee, was er da so raushängen lässt.
Ja.
Ne? Nach dem Motto, regen Sie sich nicht auf, verstehen Sie, es ist einfach solche. Also so dieses es scheinbar, dass er hier das alles so rausholt, weißt du, wir müssen das zusammen schaffen. Nicht ich alleine. Ne? Mhm. Ich habe vielleicht den Fehler gemacht, aber ausbaden müssen wir ihn beide.
Das beide.
Das ist echt schrecklich. So, Bertha wird jetzt von Lydia überrascht, die sich nochmal schnell bei ihr verabschieden will, aber eigentlich will sie ihr nochmal schnell einen reindrücken. Das macht sie schon gleich am Anfang, wenn sie reinkommt und dieses Glitzerkleid sieht.
Ja, weil Bertha hüpft ja halb nackt durch die Wohnung. Die hat so ein Unterkleid an, weil sie ihr neues Kleid anprobieren wollte.
Aber diese strenge
war das
Ton
sehr geläufig,
von Lydia.
Diese Unterkleider, ne, so ein bisschen aus Seide. Ja,
aber dieser Ton von Lydia, wenn sie dieses Kleid sieht und sagt, neu.
Mhm, ja. Und Bertha dann so, ja.
Da merkt man also Lydia dieses neu nach dem Motto, was machst du denn hier? Also das ist ja...
Du Nutte.
Du Nutte.
Ne, so ein Paillettenkleidchen hat sich da zurückgelegt.
Ja, also,
und da erfahren wir eben, dass also Lydia sich jetzt auch Sorgen macht um ihre etwas flatterhaft gewordene Tochter nach der Trennung von Gottlieb. Und sie versucht ihr ja dann Gottlieb nochmal so schmackhaft zu machen. Das soll sich doch alles nochmal überlegen. Es wäre ja schön, wenn sie aus Garmisch zurückkommt und da fällt ihr Bertha ins Wort. Ja, dann sollte alles beim Alten sein. Alles so,
genau.
Wie du es gewöhnt bist. Die Täubchen gucken unter ihren Flügeln hervor und dann malt sie so ein bisschen wie so ein wie ein Märchenbuch, das manchmal beschrieben wird, wie wenn der Alltag wieder da ist und alles wieder in Ordnung ist. Aber das ist eben nicht mehr Bertha. Bertha erfindet sich gerade neu, entdeckt sich neu und hat den Mut, das auch ihrer Mutter so zu sagen und sagt, Mama, ich bin gerade so glücklich wie noch nie. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Aber natürlich macht sie sich Sorgen, hätte ich mir auch gemacht.
Jetzt kommt eine sehr schöne Einstellung, sowas habe ich selten gesehen, in der Küche, wenn Hans Beimer versucht, Pudding zu kochen. Das haben die wirklich toll gemacht, muss man dem George Moores auch lassen, ihr an dieser Stelle, dass sie dir einfach nur die Kamera sich da drauf gehalten hat. Also da ist ja wirklich die Milch übergekocht, die haben ja richtig drauf gewartet, dass die Milch übergekocht, dann holt dann nimmst du das Zewa-Wisch schon weg, dann nimmst du, ne, also dann nimmst du die Papiertücher, dann machst du dies, dann machst du das und wir halten die ganze Zeit die Kamera, die steht ja verstartet da drauf, auf das, was da passiert im Ablauf. Ne? Dann tust du den Zucker rein, dann rufst du nach dem Ei.
Wie bei der Sendung mit der Maus. Ne? Wir kochen heute Pudding zusammen. Der Christoph hat jetzt die Milch überkochen lassen. Mensch, da müssen wir jetzt aber das Thema holen.
Also er versucht da irgendwie für Helga Pudding zu machen und die kommt.
Ja, und dieses Pudding-Klümpchen-Thema, das wird jetzt auch wirklich ausgerastet.
Das brauchen wir ja noch. Ja, ja, der Pudding überhaupt. Ne? Also, und dann geht die Kamera, wenn er zum Waschbecken geht, so ganz langsam rüber und dann sehen wir, dass Helga da reinkommt. Und die ist mit dem Gespräch, was er so weggewischt hat, irgendwie noch nicht zu Ende und kommt dann auch rein und sagt, und Hans, wenn ich dir nicht helfen kann, sie zu vergessen.
Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie Helga da aussieht, hilft es nicht. Ja, ich weiß, man soll nicht mehr so schämen, ne? Aber in dem Moment habe ich gedacht, naja, nicht, dass sie ihm jetzt irgendwie, also sie muss jetzt sich auch nicht schick machen, um ihrem Mann wieder zu gefallen, denn er hat ja schon eine Entscheidung getroffen im Grunde. Sie kann jetzt einfach sie selbst sein und auch sauer sein und traurig, um Gottes Willen. Aber in dem Moment sitzt sie natürlich sehr plain da, ne? Die Haare nicht gemacht und so in einem halben Nachthemd und traurig und ermattet. Und wir erinnern uns eben an den Blick auf Anna Ziegler, der mir verpasst war, im Fahrstuhl, der ja dann doch vergleichsweise glamourös war im Vergleich zu dem, wie jetzt Helga da sitzt und sie ihn fragt, wie kann ich dir helfen, oder wie, was ist, wenn ich dir nicht helfen kann, sie zu vergessen. Und ich dachte nur in dem Moment, oh Gott,
weißt du was?
Das wird auch nichts. Es tut mir leid.
Es wird vom Dialog,
es dir sagen zu müssen, es wird leider auch nichts.
Es wird vom Dialog ja noch schöner, wenn sie dann sagt, Hans, ich bin 3 Jahre älter als du und werde nicht attraktiver. Ja. Und er dann sagt, ich auch nicht, Helga. Und dann kommt dieser unglaublicher Satz.
Ja,
wir müssen eben die Reste unserer Anziehungskraft zusammenschmeißen.
Ja, ist das deprimierend? Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben etwas Deprimierenderes gehört. Ich habe nur gedacht, Leute, macht den Cognac auf. Anders ist das ja überhaupt nicht mehr zu ertragen. Also in diesem Moment hätte beiden klar sein müssen, das ist hier, wir reiten hier einen toten Gaul. Lass uns sofort damit aufhören. Pack deine Tasche raus. Geh mit Gott, aber geh, ich mach mein Ding schon. Also unglaublich deprimierend. Also wenn es das braucht, um eine Beziehung noch zusammenzuhalten, dann bitte nicht. Bitte nicht.
Stell dir vor, Rebecca, stell dir vor jetzt, wir wären verheiratet und ich sage dann zu dir, weißt du, Schatz, alles wird gut, ich habe dich zwar betrogen und so, aber wenn wir beide jetzt mal wirklich die Reste unserer Anziehungskraft zusammenschmeißen, dann kriegen wir auch noch eine flotte Nummer hin.
Ja, ich hätte dann zu dir gesagt, weißt du was, mein Schatz, ich hab dich so lieb, lass uns Freunde
genau.
sein.
Bitte. Genau, lass uns lieber gute
lass uns
Freunde
einfach
sein.
Freunde sein.
Also, bitte. Aber das werde ich weiß nicht, diesen Mal muss ich dann, Schatz, wollen wir heute Abend wieder die Reste unserer Anziehungskraft zusammenschmeißen? Ja, merkt euch den, liebe Hörerinnen und Hörer, merkt euch mal diesen Satz. Ne? Vielleicht braucht ihr ihn nochmal irgendwann. Für welche Situation auch immer. Aber es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Ne? Und ja, aber sie ist ja aber auch so, sie sagt, aber willst du denn nicht auch, und ich meine, im ganz tief in ihrem Inneren hat sie wirklich ganz, ganz große Angst, dass Hans sie verlässt. Denn sie fragt ihn jetzt, ist es denn, aber merkst du denn nicht, willst du nicht auch mal Leidenschaft noch haben? Willst du nicht mal jetzt explodieren aus Liebe, aus Leidenschaft? Willst du das? Und dann sagt sie diesen tollen Satz, Hans, ich bin doch nur Alltag.
Ja, und meinst du aber denn nicht auch, dass sie in dem Moment projiziert, weil sie es nachfühlen kann, wie er sich fühlt?
Ja, natürlich.
Ja, weil ne, das zieht sie ja auch aus einer eigenen Sehnsucht, diese Sätze, weil sie nachvollziehen kann, wie es wohl sein könnte, eben so zu fühlen für jemand Neues, ja. Ne, Verknalltheit zu haben, ja. Sehnsucht, auch Wollust in diesem Moment. Und umso schmerzhafter ist es, ihr dabei zuzuhören, diese Sätze zu sagen. Und natürlich möchte sie von ihm hören, nein, mein Schatz, ich liebe dich über alles, ne, diese Sicherheit zurückbekommen. Aber er ist ja da eben auch sehr tollpatschig. Wie er sich ausdrückt, also er kann ihr diese Sicherheit in dieser Folge auch nicht zurückgeben.
Ja, und sie weiß ja auch als Frau, dass Anna Ziegler die attraktivste Frau der ganzen Straße ist. Ne? Das ist ihr ja auch klar. Ja, Lydia Nolte draußen auf der Straße, wir sind gerade dabei, tut sich ja was, ne? Da ist ein Perserteppich ausgerollt worden.
Das ist auch wieder so eine typische Lindenstraße-Inszenierung. Ne? Aber dafür wurde sie ja auch geliebt. Also Zorro, Carsten und
Chris Barnstedt
haben da so einen alten Teppich ausgelegt, genau, um eben die Gräfin, also ihr einen anständigen Abschied zu geben.
Ja.
Und haben da auch einen Schluck Sekt mit dabei und noch eine Blume und wie gesagt, kölschen da ein bisschen rum. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall. Und ich dachte mal, warum das ganze Theater? Nur weil sie sich mit der angefreundet hat, mit der alten Frau. Wieso wird sie da jetzt so hofiert und verabschiedet? Also es war doch jetzt wirklich nicht die Königin der Straße. Was hat es damit auf sich?
Ein bisschen, ja. Und dann kommt es auch noch, irgendwie rollen die den Teppich dazu. Also erstmal, das ist wunderschön. Dann kommt von Jürgen Knieper so eine wunderschöne Variation der Lindenstraßen-Titelmusik, ne? Während Lydia so wegfährt mit dem Taxi. Und dann rollen die sich ein Taxi zusammen. Da muss auch noch Else irgendwie herhalten. Dann wollen die den ihr auch noch verkaufen. Dachte ich auch, worum geht's denn jetzt hier? Ja, wisst ihr, die brauchen unbedingt noch
Geld. Ja, weil die
Geld
brauchen für diese Klimakleber.
Für was denn? Für 250 D-Mark für Leim oder was ist das?
Ja, nein, die friemeln das doch dann auf, ne? Also es ist ja so, das ist eine größere Geschichte. Die wollen irgendwie eine ganze Straße zukleben, mit Leim vollspritzen oder was auch immer. Und Zorro soll dafür Bauarbeiter gewinnen, die eben diesen Leim da bringen. Also irgendwie 6 Tonnen Leim hört man da. Das kostet alles Geld, es muss alles bezahlt werden. Und deswegen ermuntert Carsten Zorro, ja, verkauf doch den Teppich hier, Else Kling. 1.000 Euro, sagt dann Zorro. Und im Endeffekt ist Else sogar bereit, 210 Mark dafür zu bezahlen. Aber Zorro verpasst den Moment und sie macht das Fenster wieder zu. Also Geschäft ist geplatzt. Und Georg sagt dann auch, also das hätten wir schon gebraucht. Das hast du jetzt also super, super nicht hingekriegt in diesem Moment.
Also wer jetzt hier sprüht zwischen im nächsten Bild von Leidenschaft und Begierde, ist anscheinend Bertha Griese im ehemaligen, oder ist er ehemalige Kiosk? Ich glaube, es war ehemaliger oder ist es jetzt immer noch oder kommt noch? Wir wissen es nicht genau. Auf alle Fälle ist es der Buchladen von Robert Engel und ihr, ne? Und die überlegen so Aktionen, wie das dann weitergeht. Und Bertha möchte so wissen, wie es denn jetzt mit ihnen weitergeht. Ne? Und Robert hofft, dass der Buchladen nochmal Erfolg wird. Also der kriegt das gar nicht mit. Irgendwie, was heißt wir mit uns beiden weitergeht? Also Bertha meint wahrscheinlich dann eher so die Beziehung zwischen den beiden. Aber da geht Robert Engel gar nicht drauf ein, ne?
Ja, also Bertha meint, da ist eben was und das ist eben nochmal so eine Art des Projizierens, haben wir schon drüber gesprochen. Bertha ist so ein bisschen high auf ihre eigene Verknalltheit, auf Robert Engel, eben ihr neues Leben, ihr neues Ich.
Ein neuer Mann.
Sie spürt sich als jüngere Frau, als die sie neben Gott lieb sein konnte. Und all das ist so, ihre Endorphine spielen da ein bisschen verrückt. Und sie glaubt, da ist eben schon was zwischen den beiden. Aber wir als Außenstehende merken recht schnell, naja, Robert Engel scheint das nicht so zu sehen und geht darauf auch gar nicht ein, sieht das rein als ja Freundschaft oder eben ne, Mietverhältnis, berufliche Kollegialität. Und Bertha meint aber ja, nee, so mit uns, ne? Also wie geht's? Aber da ist nichts herauszulocken in diesem Moment aus Robert Engel. Wird schon leicht unangenehm.
Und jetzt sind wir in diesem Wohnzimmer bei Carsten, also diesem sehr bürgerlichen Wohnzimmer mit dieser sehr bürgerlichen Schrankwand. Und
ja, weil da kannte er dich noch nicht.
Genau, das war noch alles.
Bürgerlichen Zeiten.
Nein, der sieht auch so brav aus. Also man kann sich auch gar nicht vorstellen, dass der jetzt mal so einer Zorro-Aktion da mitmachen will. Ihm ist das Ganze auch irgendwie unangenehm. Er fragt auch immer wirklich nach dem Motto, muss das sein? Ist das nicht alles ein bisschen zu viel? Und das, die wollen jetzt auch, vor allem Zorro will noch irgendwie das, dass er Geld beschafft und der sagt, ich habe kein Geld. Ja, dann frag doch deine Mutter.
Ja, du hast Eltern, du hast doch Eltern, sagt er. Also da soll er da 3000 Mark den Eltern aus den Rippen leiern für diese eigenartige Umweltaktion. Also es geht um Abgase. Wir kriegen mit, es ist so eine Anti-Auto-Aktion damals schon. Die malen die Zukunft also rabenschwarz, dass wir da mit Gasmasken rumlaufen. Und ich muss ja ehrlich sagen, so ist es ja nicht gekommen. Wir haben natürlich in manchen Großstädten, gerade im Hochsommer, auch europaweit oder weltweit sehr schlechte CO2-Werte. Und ich glaube, in Asien hat man da vielleicht schon mal sogar eine Gasmaske getragen. Ich weiß nicht, oder in Indien, in Deutschland nicht, aber wir wissen, wie es ist, wenn die Luftwerte schlecht werden, weil zu hohem Verkehrsaufkommen.
Aber Rebecca, zu der Zeit steht immer noch den Deutschen, es ist also dem deutschen Publikum vor allem, die haben immer noch im Auge diesen Film Smog von Wolfgang Petersen. Das war dieser berühmte Film damals, einer der ersten großen Filmerfolge von Wolfgang Petersen, bevor er nach Hollywood gegangen ist, als der Smog gedreht hat. Ne? Das war ja so eine Art Mischung zwischen Dokumentar Film und man wusste nicht genau, ist das jetzt wirklich real? Also es hat aber auf alle Fälle die Leute sehr, sehr beschäftigt. Ne? Da war, das spielte ja alles in Essen und da war also richtig dicke, dicke Luft. Darum geht es also bei der ganzen Sache. Sind wir froh, dass wir da jetzt raus sind aus der Szene und gleich wieder bei Hans und Helge am Bett, die nun den etwas klumpigen Pudding isst, ne? Und also dann geht es immer noch so hin und her zwischen den beiden. Aber das ist das der Moment, das finde ich auch unglaublich, wo Hansemann dann zu ihr sagt, dass er das alles so toll findet hier und dass er das auch alles nicht so aufgeben möchte, weil er findet das so toll, dass er zu Hause nicht den Chef spielen muss, dass er keine Verantwortung tragen muss, sondern dass diese Kleinigkeiten des Alltags, diese vielen kleinen Dinge, dass das alles Helga macht. Das ist einfach toll. Du kümmerst dich um alles und ich kann einfach so sein, wie ich bin. Ich muss mich hier nicht profilieren. Das findet er toll. Wo Helga sagt, aber hier musst du auch Verantwortung übernehmen.
Ja, und hier musst du auch deinen Mann stehen. Und wir fühlen da, dass also auch Helga sich ab und zu wünschen würde, er würde ein bisschen mehr Mann für sie sein und vielleicht eben doch mal was entscheiden und ihr nicht die Zügel komplett überlassen. Ja. Das begreift er aber in dem Moment nicht. Er zieht sich erstmal in das bekannte Vertraute zurück, denn dafür braucht er nicht mutig sein. Na, um jetzt für seine neue Liebe dazustehen, dafür müsste er mutig sein. Dieser Mut kommt erst noch. In dem Moment fühlt es sich für ihn besser an, sich zurückzuziehen ins Vertraute, ihr das eben auch zuzusagen, dass er das wieder möchte. Er möchte, dass alles wieder in Ordnung ist. Er möchte seinen klumpenfreien Pudding von ihr haben. Er möchte nach Hause kommen. Der Staubsauger funktioniert und er hatte nichts damit zu tun, zu entscheiden, ob er repariert wurde oder ob er neuer gekauft wurde. Solche Sachen. Und also ich glaube, selbst da Helga schon wusste, das will ich doch eigentlich gar nicht. Sie hält ja auch nur fest, weil es das ist, was ihren Werten entspricht. Und das ist ja auch, sage ich mal, ganz normal. Ich bin ja auch damit groß geworden, mit diesem, ne, die Ehe ist, um jeden Preis zu retten und das ist das Wichtigste. Und ne, Mann, Frau und die Kinder müssen zusammenhalten. Das kann man dann auch eben nicht so über Bord schmeißen. Aber ich lese zwischen den Zeilen, dass Helga in dem Moment eigentlich auch wusste, wir stehen hier wirklich an der Klippe und das bedeutet auch für mich den Neuanfang. Nur den Mut hatte sie natürlich da auch noch nicht, völlig verständlich.
Ja, aber trotzdem, Helga fragt wieder nach, bist du nur geblieben wegen der Kinder? Ne?
Und er sagt nein wegen dem Pudding.
Ja, also da habe ich auch gedacht, es ist kein ernsthaftes Gespräch mit ihm darüber zu führen. Er weicht immer nur aus. Nee. Er ist nicht zu Helga ehrlich. Genau. Ja. Er ist zu sich selber nicht ehrlich. Er weicht nur auf so eine liebevolle, scheinbar liebevolle Art aus. Ne? Würde er nämlich mal richtig antworten auf die Fragen seiner Frau, dann würde das Ganze anders verlaufen und sagen wir mal, der Schrecken der nächsten Wochen und Monate und fast noch ein Jahr würde uns ja erspart bleiben. Aber wir sind im Fernsehen.
Ja, eben. Was hätten wir uns dann angeschaut? Was wäre dann gespielt worden? Ne. Um Gottes Willen. Nein, ich meine, das ist ja, es war ein bundesweiter Schmerz, ja, der da gefühlt wurde um die Ehe von Helga Beimer, ganz, ganz klar.
Ja, und was sind die nachher beschimpft allem, worden? Der arme Joachim Luger, was ist der später beschimpft worden von Menschen, dass er Helga verlassen hat und so, ne? Also von Leuten angesprochen worden auf der Straße und richtig, also richtig böse angegangen.
Ich habe dir doch schon mal erzählt, dass 1995 eine ältere Frau mit einer weißen Lederhandtasche nach mir geschlagen hat, wegen Iffi und Kurt. An der Straßenbahnhaltestelle Ludwigplatz in Köln hat die mit so einer typischen, so noch so halb dreieckigen Handtasche nach mir geschlagen, da, ob ich mich nicht schämen würde.
War froh. Ich so, sei froh, dass in der Handtasche nicht ein gefüllter Flachmann gewesen ist, der dich erschlagen hat. Hättest du wahrscheinlich noch eine Platzwunde gehabt irgendwo.
Nein, sie hat mich nur an der Schulter getroffen und ich bin weggelaufen. Ja, ja. Aber das war da, als irgendwie so eine Yellow Press, habe ich dir auch schon erzählt, auf der Titelseite gepflastert hatte, Rebecca Simonat Barum verliebt in einen 30 Jahre älteren verheirateten Mann. Und ich so, what? Das war natürlich Iffi mit Kurt.
So, jetzt sitzen wir wieder in der Küche mit Carsten und Chris Bahnschild und Zorro ist auch da und jetzt geht's auch um den Leim und also jetzt wird mir das immer deutlicher, die wollen also eine ganze Tonne gefüllt mit Leim auf die Straße kippen? Was soll denn da fest? Da soll sich irgendwas drin festfahren oder die wollen sich ja nicht dahin kleben.
Ich meine,
wo dann Carsten nur noch so sagt, naja, aber wenn das dann in die Gullis läuft, ist das nicht Umweltverschmutzung?
Natürlich ist alles katastrophal, was sie da vorhaben, aber sie wollen ein Zeichen setzen, die Flyer müssen gedruckt werden. Also die wollen da wirklich viel, viel Aufmerksamkeit erzeugen. Ob es nun dazu kommt, dafür müssten wir dann noch ein paar Folgen schauen. Ne?
Etwas viel Aktionismus, kann man sagen. Den finden wir jetzt allerdings auch gleich bei Bertha Griese, denn während Robert Engel in seinem Zimmer auf der Bettkante mit blauer Bettwäsche sitzt, ne, kommt wieder dieses französische Chanson-Musik, was wir auch schon vorhin gehört haben, als Lydia gesagt hat, mach mal die Musik leiser. Das ist anscheinend eine GEMA-freie Variante, wie wir gleich sehen. Und die durfte jetzt nur noch verwandt werden. Denn jetzt kommt auf einmal, und ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe gehört, eigentlich ist der Song, den Bertha Griese hier singt, ist New York, New York von Liza Minnelli. Und im Original anscheinend. Und auf alle Fälle kommt sie jetzt da rein, also unglaublich mondän und in diesem Glitzerkleidchen. Das hatte ich sich auch noch für viel Geld extra gekauft wahrscheinlich, um ihn da jetzt anzubaggern in einer Art und Weise.
Und sie macht da so Mini-Playback-Show, ne? Also sie macht, sie bewegt den Mund zu diesem Lied, das passt auch mit diesem neuen französischen Lied erstaunlich gut. Mir wäre es nicht aufgefallen, hättest du mir nicht erzählt, dass sie eigentlich,
das ist so auffällig.
Ich habe es nicht gesehen, aber guck, ich habe es jetzt auch nicht auf meinem großen Fernseher gesehen. Ich habe es auf dem Monitor geguckt, okay, und da ist mir das nicht aufgefallen. Da ist die Auflösung jetzt auch nicht so gut.
Du brauchst eine Brille.
Mir wäre es nicht aufgefallen.
Ich weiß.
Ja, ich brauche auch eine Brille.
Du brauchst eine Brille. Du brauchst, siehst vieles nicht
mehr. Und
weißt
du, warum ich auch eine Brille brauche? Nein, wirklich, ja, ich weiß, ich brauche eine Brille, es ist auch so. Und was hatte sie da in der Hand, in was hat sie da reingesungen? Das sah aus wie so ein Satisfyer.
Das weiß ich auch nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe nur auf dieses.
Ja, siehst du,
und
ich habe die ganze Zeit darauf gestarrt und dachte, das sind so Dildos. Das war so der letzte Schrei.
Das hat doch kein Dildo.
Aber es sieht so aus. So vor 5, 6 Jahren, da haben immer alle darüber geredet, das sind so Satisfied. Da war so was ganz Neues für Frauen. Das saugt sich dann irgendwie an, keine Ahnung.
An die Kacheln oder wie? An die Badezimmerkacheln.
Ja, so ähnlich. Ja, ja. An die kleine Kachel zwischen den Beinen, ja. Nein, das saugt sich irgendwie an und soll super toll sein. Ich habe gesagt, ich fremdel mit solchen Sachen, ich möchte sowas nicht. Und deswegen weiß ich es nicht genau, aber ich habe mir das Ding im Internet ein paar Mal angeguckt damals, weil alle Frauen, die ich kannte, darüber gesprochen haben. Und so sieht es aus, als hätte Bertha durch eine Zeitreisende 1988 einen Satisfier in die Hand gedrückt bekommen und singt in diesen Satisfier New York, New York auf Französisch rein. Und deswegen dachte ich so, okay, ich bin in einem Paralleluniversum gelandet. Irgendetwas stimmt da nicht. Den Satisfier gab es 1988 noch nicht. Also was hat sie da in der Hand? Wenn ihr es erkennen könnt, schreibt es mal bitte in die WhatsApp-Gruppe oder in die Kommentare. Bitte, bitte.
Bitte, bitte, ja. Also sie hört dann auch auf zu singen, Robert gefällt das, er klatscht, er ist höflich, er ist nett, das versteht sie. Und jetzt drängt sie sich immer mehr an ihn ran.
Oh Gott.
So, und Robert merkt sofort, dass das alles nicht geht. Und er sagt auch, nee, das geht nicht. Also das geht nicht, das geht nicht. Es geht so nicht, sagt er, es geht so nicht. Und er greift wirklich die Flucht und hat auch noch eine Verabredung und muss weg.
Ja, also es gibt sogar eine doppelte Rejection, ja, die erste und dann nochmal an der Tür des Zimmers, da will sie ja nochmal ihn drauf abhalten, das Zimmer zu verlassen und er so, nein, nein, nein und ist raus und geht dann in den Flur und man wartet die ganze Zeit, wird er jetzt etwas sagen, sagt er, nee, weil ich schwul bin oder irgendwas, nein, es heißt einfach nur, das geht nicht, das funktioniert so nicht, er muss jetzt auch weg, er hat eine Verabredung und Bertha ist komplett schockiert.
Ich glaube auch, dass, also aber Bertha weiß auch nicht, dass er schwul ist. Bertha weiß auch noch nicht, dass er schwul ist, ne? Also das, so, und Bertha, dann steht Bertha vor, dann ist so dieses Dramatische, ne? Als ob Travestiestars sich abschminken, weil der Auftritt vorbei ist, schaut sie in diesen Spiegel, reißt sich die Clips von den Ohren und schmeißt diese Ohrclips, diese Ohrringe in den Spiegel hinein.
Ja, und da merkt man auch, dass, also die Frisur ist schon sehr tuffig, ne? Also die ist schon ein bisschen wirr, aber das waren die 80er. Und sie hatte sich schön, also wirklich dolle geschminkt, dieses Paillettenkleid. Was auch immer sie sich da erhofft hat, es hat nicht funktioniert. Und wer von euch jemals eine Abfuhr bekommen hat, ja? Also ich habe ja als Teenager manchmal so Sachen gemacht, so in die Richtung, wenn mir da jemand gefallen hat, bin ich ja auch volle Kanone drauf los. Das ging auch, also sage ich mal, 7 von 10 Mal schief. Nur als junger Mensch ist man da so, ja, schmerzfrei, im Nachhinein wahnsinnig peinlich. Aber auf jeden Fall, ich konnte deswegen Bertha ein bisschen fühlen, als sie da so guckt und in der Realität gelandet ist und ich dachte, oh mein Gott, ne, was habe ich jetzt da getan? Wie kann es sein, dass er mich zurückgewiesen hat. Und das meine ich, wenn man so in seinen eigenen Gefühlen und in seiner eigenen Emotion ist, kann es passieren, dass man diese ganzen Gefühle überträgt auf die andere Person und etwas eben projiziert, das überhaupt nicht da ist. Also mir ist das, wie gesagt, als Teenager ein paar Mal passiert.
Innerlich.
Ich kann mich erinnern. Mir ist Bertha ja da schon Anfang 40.
Ja, und ich glaube, innerlich bei dem Blick in dem Spiegel schwört sie sich selber, dass sowas nie wieder passiert. Ich werde mich nie wieder an einen Mann ranschmeißen. Also das hat sie anscheinend daraus gelernt.
Das ist auch ein schreckliches Gefühl und es ist auch unser Cliff.
Das ist unser Cliff.
Twilight Zone.
Dann kommt der Abspann. Ja, ihr Lieben, in der nächsten Woche, Rebecca, haben wir wieder einen Gast, habe ich auch schon angekündigt in der WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Wir freuen uns ganz besonders in der nächsten Woche. Da sprechen wir nämlich über die Folge 1566. Also wir springen wieder ganz nach vorne in das nächste Jahrtausend. Und diese Folge hat den Titel Lea will eine Chance. Und das ist bei ARD Plus die Staffel 31, die Folge 6. Und wir sprechen mit einer Frau, die über 160 Folgen lang Regie gemacht hat in der Lindenstraße. Es ist unsere liebe Regisseurin Kerstin Krause.
Ja, und Kerstin ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Ihr werdet es mitbekommen, also eine Regisseurin, mit der ich auch immer sehr gerne gearbeitet habe. Uns verbinden ja doch auch einige Jahre eben vieler Lindenstraße-Folgen. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit ihr über die Folge, die sie sich eben auch ausgesucht hat für unseren Talk, aber eben auch für alles andere, was euch bestimmt auch interessiert. Wie gehen die Regisseure überhaupt ran an die Vorbereitung einer Staffel Lindenstraße? Wie war das da in den Vorbereitungen? Wie waren die Abläufe? wie hast du das vorhin genannt? Die
Abnahmen. Die Abnahmen.
Die Abnahmen, genau. Ganz spannend, wo also praktisch die Redaktion des WDR, der ARD und
der
so weiter
Produzent,
sich das angucken und sagen, war das gut oder war das Murks? Also ein ganz wichtiger Moment natürlich auch für jedes Regie-Team.
Ja, wir sind sehr gespannt darauf, denn es gibt auch viele Fragen, die wir ihr gerne stellen und es gibt auch das eine oder andere, was wir auch noch nicht wissen und was wir vielleicht auch erfahren werden im nächsten Podcast. Ja, ihr Lieben, das...
Ja, und ein paar schöne Geschichten aus hinter den Kulissen, das interessiert euch ja auch immer ganz besonders.
Genau. Also wie gesagt, Sachen, die wir auch nicht wissen, was da vorne im Regiecontainer zum Beispiel so alles passiert ist in Bocklemünd. Davon in der nächsten Woche mehr. Ja, das war sie wieder, eure Linsenstraße mit Rebecca Simoneit-Barum.
Und mit Klaus Vincent.
Die Titelmusik sprach und komponierte Stefan Runge.
Die Titelgrafik stammt von Markus Giesin.
Und das Ganze ist eine
Hauptsache. Laut.
Produktion. Jetzt habe ich auf dich gewartet. Ich habe einfach darauf gewartet.
Ja, ja, wir warten immer aufeinander. Wir
okay.
haben ja noch ein paar Jahrzehnte, so Gott will.
Genau. Also ihr Lieben, bis dann nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
An diesem Ort in der Lindenstraße, was ist hier alles geschehen? Alltag und Sonntag und manche Ekstase, das Leben mit euch war so schön.